zu viel kann auch kontraproduktiv sein. Das heißt, man muss dann tatsächlich erkennen können, wann der Körper einfach mal heute sagt, es geht heute nicht. Und dem muss man Rechnung tragen. Das heißt auch, Physiotherapeuten, wenn sie mit ihren Patienten trainieren, sollten dies auch erkennen. Aber Patienten selber auch, wenn sie einen Tag haben, wo es eben nicht geht, sollten sie es nicht tun. Hier sind Halimi und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, wir haben bald wieder unsere Hemotion physiotherapeutische, ich sage immer gerne Fortbildung, aber wo wir Physiotherapeuten hämophile Patienten nahebringen wollen, nicht die physiotherapeutische Behandlung nahebringen, sondern wie gehen wir mit hämophilen Patienten um. Und ich habe mir zur Vorbereitung Folgendes vorgenommen. Du weißt ja, ich trainiere seit über einem Jahr nach meiner Hüftoperation, versuche ich zumindest meinen Bewegungsapparat in Gang zu bringen. Und wir haben mehrere Ganganalyse-Messungen durchgeführt und wollten damit zeigen, ist das eigentlich effektiv, wie ich trainiere, oder ist das, macht das gar nichts mit mir? Und wie fühle ich mich subjektiv und was zeigt mir das objektiv?
So eine Art Proof of Concept, ob das auch tatsächlich funktioniert, was du, wir oder wer auch immer die ganze Zeit predigt, ob das tatsächlich eine Auswirkung hat.
Ja, und welche kleinen Teil ich durch kleine Täler gehe und wieder gucke, dass ich wieder auf der nächsten Bergspitze irgendwo bin.
Du meinst die emotionalen Täler oder die
aber auch die physiotherapeutischen oder auch die Bewegungstäler. Also da kann ich dir vielleicht sagen, wir haben vor einem Jahr angefangen und da war mein Gang relativ unsicher, muss man ehrlich gesagt sagen. Wirklich so unsicher, dass ich eigentlich kaum über die Platten gut sicher gehen konnte.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind auch über eine Straße mit Kopfsteinpflaster gelaufen. Das war nicht gut.
Das war nicht gut, muss ich dir sagen. Da war ich sehr unsicher. Da musste ich mich gut balancieren, musste gucken, welchen Muskel ich dann aktiviere und mich wirklich dann, ich sage einfach mal, sicher über dieses Kopfsteinpflaster zu bringen. Wir haben verschiedene Übungen gemacht. Das heißt, wir haben versucht, den Rumpf zu stabilisieren. Ich wurde tatsächlich auch ein Jahr lang, nicht nur wurde, immer noch gecoacht. Das heißt, Rumpfstabilisierung, Muskelaktivierung wurde durchgeführt und versucht, über die Gelenke, die nicht gut funktionieren, drumherum zu trainieren, sage ich mal. Ich meine, mein Knie ist tatsächlich schlecht im Training. Da kann ich wenig an Muskulatur aktivieren. Also war die Idee, den Rumpf zu stabilisieren und zu gucken, ob ich über die Rumpfstabilisierung dann mich über das Knie hinweg schummle, sozusagen. Und ich habe dann im Laufe des Jahres festgestellt, ich wurde sicherer. Ich konnte sicher die Treppe rauf und runter gehen. Das war ja ein großes Ziel von mir, Treppen rauf und runter zu gehen. Das war auch möglich und das war auch gut möglich. Dennoch hat im Laufe der Zeit das Knie angefangen zu schmerzen. Das heißt, mein Knie kam strukturell an seine Grenzen. Und dann habe ich mich gefragt, es kann doch nicht sein, dass es nirgendwo auf dieser Welt nicht irgendjemand geben, also es muss doch irgendjemand geben, der sich schon mal mit diesem Thema in irgendeiner Weise mal auseinandergesetzt hat. Wie kann man mit strukturell schlechten Gelenk trainieren? Und dann haben wir mal eine Literaturrecherche gemacht und sind auf einen chilenischen Hämostasiologen gestoßen, und zwar Cruz Montesinos. Ich habe mir Arbeiten angeguckt von 2019 bis 2026. Die Fallzahlen waren nicht groß. Ich war erstaunt, dass man allein über diese Fallzahlen tatsächlich, weil er wahrscheinlich der Einzige ist auf der ganzen Welt, der tatsächlich darüber mal geguckt hat, was man mit einer Ganganalyse Messung gesehen hat und wie gut können wir Muskulaturen und den Gang tatsächlich verbessern und was zeigt sich nach einer physiotherapeutischen Behandlung und Trainings.
Das ist ganz erstaunlich, ne, dass wir auf ihn eigentlich nicht vorher gestoßen sind und dass er auch, wenn man jetzt auf Kongressen ist, jetzt nicht so im Vordergrund ist. obwohl es eigentlich das Thema ist, über, nee, falsch, nicht über das, sondern um das viele herumreden.
Genau.
Aber wenn es dann wirklich ja, in die Tiefe geht, dann wird es dann oft schwammig. Bei ihm nicht.
Bei ihm tatsächlich nicht, denn er ist tatsächlich über, auch wenn die Patientenzahl tatsächlich gering ist, mit 13, 14, 8 oder 22 Patienten in jeweiligen Studien, der hat 4 Studien durchgeführt, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, was tatsächlich verloren geht, wenn wir allein nur durch die Kinematik, also was geht tatsächlich verloren? Das ist immer sehr schön, wenn du das erzählst, dann geht die in der Hüfte geht die Streckung verloren.
Genau, das nach hinten führen von dem Hüftgelenk oder von dem Bein. Und das beruht ja auf einem Konzept, was in der Physiotherapie oder in der Orthopädie bekannt ist. Wenn du irgendeine Krankheit hast, die aus dem Gelenk selbst kommt, dann kommt es immer in einer bestimmten Reihenfolge zu einer Einschränkung der Beweglichkeit in irgendeiner Ebene. Und eine der ersten Einschränkungen ist eben das nach hinten führen von dem Bein von der Hüfte, wir nennen es Dorsalextension, was einfach daran liegt, dass in dem Gelenk kein Platz mehr ist und die Hüfte schafft es einfach nicht mehr, nach hinten zu gehen.
Das heißt, die Patienten gehen eher mehr in gebeugter Form oder zumindest können sie, gehen sie nicht mehr gerade.
So, genau, nicht mehr so weit nach vorne. Zwangsläufig geht das Becken ein bisschen weiter nach vorne und sie kompensieren das oftmals mit einem Hohlkreuz, was dann zum Rückenschmerz führt.
Das Knie kann nicht mehr gut gebeugt werden.
Und vor allem auch nicht mehr gestreckt werden. Das siehst du dann daran, dass die Patienten, wenn die das Bein nach vorne schwingen, gar nicht mehr in die volle Streckung kommen, sondern immer mit leicht gebeugten Knien laufen. Was wiederum auch eine ganz gute Kompensation für die Bewegungseinschränkung am Hüftgelenk ist. Das heißt, wir sind hier in einer Kette drin.
Und das ist das Entscheidende. Wir sind tatsächlich in einer Kette und dann sehen wir uns, was passiert, wenn die Patienten Sprunggelenkseinschränkungen haben. Können sie dann das Gelenk, wenn es im oberen Sprunggelenk ist, letzten Endes nicht richtig nach oben ziehen. Das nennt man die sogenannte Dorsalextension.
Genau, den Fuß anheben. Ne, ja, anheben. Was wir brauchen, auch wenn wir den Fuß nach vorne schwingen. Das heißt, in dem Moment, wo wir den nicht mehr locker nach vorne schwingen können, das Bein, muss die Muskulatur mehr arbeiten, um das Bein nach vorne zu führen und nicht mehr dem Schwergewicht einfach hinterher zu fallen. Und wir verlieren die Kraft, die eigentlich die Gelenke schützt vor Überlastung, nämlich diese exzentrische Kraft, diese Abbremskraft. Und wir gehen mehr in die aktive Kraft rein, also das Aktivieren oder konzentrische Kraft, was dann wiederum zu einer Druckerhöhung in den Gelenken führt und noch mehr Schmerzen produziert.
Und aber auch, wenn ich das so höre, eine zunehmende Zerstörung des Gelenkes führt, weil wenn ich mehr Druck drauf habe, dann kompensiere ich das Ganze nicht über die Muskulatur, sondern führe den Druck mehr und mehr auf den Knochen.
Genau, und du hast den Druck auf einer kleineren Fläche, weil sich das Gelenk nicht mehr so schön bewegt und die komplette Fläche ausnutzt, sondern du hast nur noch kleine Flächen, die belastet werden, mit noch mehr Druck, die weniger durch die Muskulatur abgefedert werden, diese Drucküberlastung. Und dann kommt es eben zu dem, was du eben gesagt hast, die Gelenke gehen schneller kaputt.
Und das macht es dann umso schwieriger, dass man dann das Gelenk trainieren kann. Das heißt, die Muskulatur um das sogenannte vorgeschädigte Gelenk dann zu trainieren, weil das wird ja dann letzten Endes durch den Schmerz wieder gehemmt. Das heißt, das kaputte Gelenk hemmt mir meine umliegende Muskulatur, diese trainieren zu können.
Und das hat er ja auch gezeigt in einer seiner Arbeiten, dass es da eben zu einer Veränderung der Aktivierung der Muskulatur kommt. Einzelne Muskelgruppen werden verstärkt aktiviert, andere Muskelgruppen werden wieder gehemmt. Und das passiert nicht willentlich, das passiert ohne deinen bewussten Einsatz, unwillkürlich, genau, vielen Dank. Und was dann über lange Zeit eben dazu führt, dass diese Muskeln gar nicht mehr arbeiten.
Und das ist wie so ein, ich nenne es Teufelskreis, aber wir sind dann wirklich in dem kompletten Teufelskreis und das dann letzten Endes wieder zu mehrfachen entzündlichen Veränderungen in den Gelenken weiterführt, weil das ist dann Stress fürs Gelenk.
Und dann kommen wir eigentlich dazu, und das sind dann seine nächsten Arbeiten, wo er das Ganze noch auf eine Ebene höher bringt. Wir hatten ja jetzt eben gesagt, dass die Bewegung der Gelenke schlecht ist, dass viele Muskeln falsch aktiviert oder vielleicht auch gar nicht mehr aktiviert werden. Und diese Aktivierung erfolgt eben über Nerven. Und diese ganzen Bewegungsmuster sind ja irgendwo in deinem Körper abgelegt. wenn du jetzt läufst, denkst du nicht drüber nach, sondern es passiert alles sehr unwillkürlich und du denkst gar nicht drüber nach. Das merkst du daran, du läufst über die Straße, kannst dich aber parallel mit jemandem unterhalten, siehst auch gleichzeitig, was im Schaufenster in der Auslage ist. Und das heißt, über die Bewegung denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und diese unwillkürlichen Muster werden aber durch diese falsche Bewegung mit der Zeit einfach verändert. Und gewisse Regionen in deinem Gehirn, wo die abgelegt sind, werden gar nicht mehr aktiviert. Und dein Körper verlernt völlig, diese Muskeln anzusteuern.
Aber sie sind noch da.
Die Bahnen sind sicherlich noch da, aber die Aktivierung ist extrem schwierig. Und das ist sicherlich das, was, und da kommen wir zu deinem Ergebnis zurück, dein Problem ist, du schaffst es nicht mehr, bestimmte Muskeln zu aktivieren.
Ich kriege das auch nicht hin. Also ich habe es versucht, ich kann jetzt zwar besser über Kopfsteinpflaster gehen, zunehmend, weil ich mich mehr oben stabilisieren kann über die Hüfte, aber ich merke, dass ich bestimmte Bewegungsabläufe nicht tätigen kann. Und ich weiß genau, wenn ich zum Beispiel eine Treppenaufgang habe, wo ich merke, die Treppenstufen sind nicht sicher oder nicht eben, dann merke ich sofort, wie unsicher ich werde und ich sofort wie eine, als wenn so etwas in meinem Körper sofort eine Notbremse zieht, wirklich eine komplette Notbremsung zieht und ich dann auf einmal, was ich sonst normalerweise könnte, über die Treppe hochzugehen, komplette, wie so eine Schockstarre bekomme und dann gewisse Bewegungsabläufe gar nicht mehr machen kann.
Okay, und dann möchte ich vielleicht mal behaupten, dass es daran liegt, weil du drüber nachdenkst.
Ja.
Und weil du es eben nicht ohne nachzudenken machst. Ja. Du läufst, wenn du übers Kopfsteinpflaster läufst, denkst du, da ist Kopfsteinpflaster, ich muss mich konzentrieren. Da ist eine Treppe, ich muss mich konzentrieren. Ja. Und in dem Moment machst du dann dicht.
Ja, und sofort. Also es geht wirklich in Sekundenschnelle. Wenn ich Kopfsteinpflaster denke, denke ich so, oh Gott. Ja. Jetzt. Aber, und deswegen kommen dann auch letzten Endes auch die meine sogenannten Propriozeption, die ich ja hätte, also
die Rückmeldung ins
Gehirn. Die Rückmeldung, die fehlt mir tatsächlich. Ja.
Und er hat es ja auch schön zusammengefasst, dass er sagt, ein Training muss aus verschiedenen Teilaspekten bestehen. Das ist einmal die Muskulatur, die sehr wichtig ist und vor allem dieses exzentrische Training ist wichtig. Dann ist es wichtig, dass wir aber auch neurophysiologisch trainieren, zum Beispiel über Biofeedback. Muskeln bewusst anspannen und dann einsetzen, um sie in diese Bewegungskette mit einzubinden. Und er hat auch was darüber gesagt, über zu viel oder zu wenig trainieren.
Zu viel kann auch kontraproduktiv sein. Das heißt, man muss dann tatsächlich erkennen können, wann der Körper einfach mal heute sagt, es geht heute nicht. Und dem muss man Rechnung tragen. Das heißt auch, Physiotherapeuten, wenn sie mit ihren Patienten trainieren, sollten dies auch erkennen, aber Patienten selber auch, wenn sie einen Tag haben, wo es eben nicht geht, sollten sie es nicht tun.
Ja, auch ein Muskel kann ermüden, aufgrund von Übertraining. Das ist ein gutes Beispiel auch jetzt so aus meinem Alltag bei dem Rückenschmerz. Wenn der Muskel nicht trainiert ist, ist er halt schnell überlastet, der Muskel, er ermüdet und das ist oftmals mit dem Grund, warum Patienten Rückenschmerzen haben. Ja. Er fasst es letztendlich dann aber auch, wie nennt das, so eine praktische Implikation für den Alltag zusammen. Also was wir alles beachten müssen, um die Patienten wieder an eine für sie normale, gesunde Bewegung heranzuführen.
Erst einmal sollten wir wissen, wie fit sind die Patienten und einen Gelenkstatus erheben. Das heißt, was kann der Patient und was kann das Gelenk leisten und wie schmerzintensiv ist es bei bestimmten Bewegungen. Also wir müssen einen Status erheben.
Und wir müssen vor allem realistisch in der Zielsetzung sein.
Genau, das heißt, ich werde jetzt nicht mehr Eis laufen können. Das, glaube ich, werde ich nicht mehr können. Das habe ich mir immer noch mal gewünscht.
Aber das hatten wir heute schon. Eis.
Also ich werde nicht mehr Eis laufen können, weißt du? Deswegen esse ich immer gerne Eis, weißt du? Bei jeder Gelegenheit schlecke ich jetzt mein Eis und sozusagen. Und jeder sollte ein individuelles Training bekommen. Das ist natürlich manchmal schwierig zu akzeptieren für den jeweiligen Patienten. Manchmal möchte man ganz woanders hin, hat andere Ziele. Und deswegen auch das individuelle Faktoren spritzen. Also das heißt, jeder Patient bekommt sein Medikament und so ist das auch mit dem Training.
Genau, und dieses Training muss halt so individuell sein, dass diese Muskeln dann auch angesprochen werden. Wenn der Muskel nicht neurophysiologisch, das heißt über die Nervenbahn aktiviert und angesprochen wird, dann kann ich meine Übung noch so oft machen, es trainiert einfach nicht den Muskel, weil er nicht mitmacht. Das heißt, ich muss ihn versuchen, bewusst anzuspannen, zum Beispiel über ein Biofeedback-Training, was relativ einfach durch den Physiotherapeut gezeigt werden kann, indem man selbst die Muskelanspannung bewusst spürt, dann die Übung durchführt, den Muskel wieder locker lässt. Das sind manchmal 10 vernünftige, saubere Wiederholungen, sehr viel effizienter als 1000 Mal falsch gemacht.
Interessanterweise dieses langsame Trainieren. Ich habe am Anfang, war ich immer noch so in diesem Schwung, dass ich die Muskeln, also dass ich die Bewegung schnell gemacht habe. Und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich die Bewegung langsam durchführe, natürlich viel weniger Wiederholungen machen kann, weil das natürlich bewusst angesteuert ist. Und ich kann dir sagen, 10 Wiederholungen sind anstrengender als 30 oder 40 Wiederholungen, weil ich bei der anderen natürlich Ausfallbewegungen mal geschummelt habe. Und jetzt, wenn ich die Bewegung langsam mache, muss ich sie bewusst ansteuern. Und das ist anstrengend.
Ja, aber in gewisser Weise für deine Ziele vielleicht effektiver.
Ja. Deswegen langsam steigern.
Wichtig ist natürlich, dass der Patient geschützt ist während der ganzen Therapie.
Er muss einen guten Faktorschutz haben, das heißt, er muss wirklich gut substituiert sein.
Und wir wollen natürlich das Ganze auch monitoren. Ne? Das heißt, kommt es durch unser Training vielleicht sogar zu einer Schädigung der Struktur? Da müssen wir gut dabei sein. Die Gelenke regelmäßig kontrollieren ist ja nicht unser Ziel, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen sie schützen.
Ultraschall, gegebenenfalls ein MRT im Verlauf durchzuführen, aber auch Gangschulung und Ganganalysen durchzuführen, um zu gucken, kommt das an, was wir letzten Endes trainieren.
Und ein Faktor, den wir tatsächlich überhaupt noch nicht besprochen haben, ist die Motivation.
Das ist richtig. Und ich glaube, wenn wir kleine Ziele setzen und diese erreichen, haben wir eine Chance, Patienten zu motivieren. Denn wenn wir nur das große Ziel sehen, ist das oft unerreichbar. Und ich glaube ganz einfach, wir müssen kleinere Ziele. Ich hatte vor 2 Tagen einen Patienten, da habe ich das Ziel mit ihm gesetzt, mehr zu gehen. Nur gehen, also dass er mehr Schritte geht. Und er war vor 2 Tagen bei mir in der Ambulanz. Er ist früher immer nur so 2.000 bis 3.000 Schritte pro Tag gegangen. Er war freudestrahlend, saß er vor mir und sagte, er geht jetzt mittlerweile 10.000 Schritte jeden Tag. Und freut sich auf die nächste Steigerung. Dann habe ich gesagt, okay, wir steigern. Sie steigen jetzt mal Treppen. Also steigen einfach mal eine Etage, 2 Etagen und gucken mal, wie Ihre persönliche Steigerung es zulässt. Also gar nicht mal mit einem Muskeltraining, sondern in den Alltag mit hinein integriert. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Was können wir den Patienten zumuten in ihrem normalen Alltag? Es muss alltagstauglich sein.
Und vor allem müssen nicht nur wir die Ziele sehen, sondern er muss die Ziele sehen und er muss sie auch wollen.
Genau, so ist das.
Und letztendlich die Kernaussage ist ja, dass die aktiven Muskeln zusammen mit einer intelligenten Bewegung das Fundament für den Alltag bilden.
Das hast du, ja, ich würde sagen, das ist gut zusammengefasst.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn. Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan bei Vital.